Im Wallis wehrt sich die Pius-Brüderschaft seit über 50 Jahren gegen die Moderne und provoziert den Vatikan. Wir erklären, warum der radikale katholische Traditionalismus gerade in der Schweizer Alpen sein globales Epizentrum hat. Und unser Kollege vom Walliser Boden erzählt uns, wie es in so einem kleinen Dorf aussieht, wenn 17'000 Anhänger von dieser Brüderschaft aus der ganzen Welt anreisen. Ihr hört «Hinter den Schlagzeilen», den Podcast von CH Media. Mein Name ist Joël Weil und ich bin mit Mauro Pfammatter im Wallis verbunden. Ja, vom Walliser Boden. Hoi Mauro, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Egot im Wallis, das ist ein kleiner Ort, der ja eigentlich nicht so in den Medien steht. Aktuell aber schon, weil es ist Zentrum, das globale Zentrum von der Pius-Brüderschaft. Wie finden die Anwohnerinnen und Anwohner von diesem beschaulichen Ort die mediale Aufmerksamkeit, die sie gerade so bekommen?
Also Egot ist ja, das ist eigentlich nur ein kleiner Weiler vom Dorf Ried im Unterwallis. Und gerade unmittelbar um das Priesterseminar von der Pius-Brüderschaft gibt es wie gar nicht so viele Anwohner. Aber wenn man jetzt in Ried mit den Leuten redet, ist es noch erstaunlich, dass viele irgendwie der Pius-Brüder doch noch zugetan sind. Das hat auch damit zu tun, dass vor allem während der Covid-Pandemie haben zum Beispiel die Pius-Brüder oft noch Messen gelesen, wo es an anderen Orten nicht mehr möglich war. Es gibt viele Leute, Gläubige, die jetzt an den Pius-Brüder gehen, die Beichte abgeben. Ja. Weil die einfach schnell und unkompliziert sind. Also so negativ ist das Bild in Ried eigentlich nicht.
Also man steht so ein bisschen hinter dieser Pius-Brüderschaft.
Teil auch sicher, ja. Andere interessiert es wie nicht, weil es schon sehr etwas Nischiges ist, das ganze religiöse Thema. Aber es ist nicht so, dass da unglaublich ein Widerstand da wäre. Nein.
Ah, was ist noch interessant, das mit der Covid-Pandemie. Das heisst, die Pius-Brüderschaft hat so quasi Lücken geschlossen, wo in dieser Zeit aufgegangen ist.
Ja, wirklich. Und also wir haben auch Menschen erzählt, dass sie wollen eigentlich mit den Pius-Brüdern nicht unbedingt zu tun haben, jetzt weil sie schon exkommuniziert sind worden oder weil Gläubigen selber die Exkommunikation droht. Aber sie haben halt einfach ein gutes und in dem Sinne ein niederschwelliges Angebot für Gläubige, das offenbar zu funktionieren scheint. Und auch das mit der latinischen Messe, das sie anbieten.
Sag mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass so ein kleines Dorf im Wallis die globale Festung von der Pius-Brüderschaft wurde ist? Warum sind die ausgerechnet dort?
Das ist eine gute Frage. Also die haben ja das 1970 gegründet unter dem Marcel Lefebvre. Das ist ja so ein bisschen der Vater von den Pius-Brüdern. Und die haben damals eigentlich einen Ort gesucht, wo sie eben ihr Seminar bauen können. Und die haben jetzt historisch und kulturell gesehen mit dem Wallis eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Sondern das kommt ja eher so aus dem Französischen, das kommt zum Teil sogar aus einem reaktionären, fast schon monarchistischen Umfeld, die Strömung, wo im Wallis gar keine Wurzeln hat. Es ist aber so, dass das da, wo heute die Pius-Brüderschaft ist in Egon, ist früher ein Priesterseminar gewesen, von einem anderen Orden, von einem Augustinerchorherren, vom grossen St. Bernard. Und die haben das aufgegeben in den 60er Jahren. Und der Lefebvre, also der Gründer von der Pius-Brüderschaft, die haben eigentlich nach einem Ort gesucht, einen ruhigen Ort, einen abgelegenen Ort, wo sie können und ihre Orden oder beziehungsweise ihre Brüderschaft, das ist ja kein Orden, können und aufbauen. Und die haben da Unterstützung bekommen von Laien, von zum Teil anderen geistlichen Schweizer, die das eingefädelt haben, dass man die Liegenschaft in Ecke nicht kaufen können. Aber das ist vor allem, weil es sehr abgelegen ist, ja.
Und also wie macht sich das optisch bemerkbar, dass die dort sind?
Also die Dörtlichkeiten sind eigentlich ähnlich oder gleich geblieben wie damals. Es ist relativ abgelegen. Also es ist auch nicht, es fällt einem gar nicht so auf, wenn man durch das Tal fährt eigentlich.
Für was steht die Pius-Brüderschaft überhaupt?
Man kann eigentlich sagen, die Pius-Brüderschaft ist das, was die katholische Kirche bis Anfang 60er Jahre war. Da hat man ja das Zweite Vatikanische Konzil gehabt, wo ja die katholische Kirche so ein bisschen die Moderne gefeiert hat. Und die Pius-Brüderschaft lehnt einfach alles von dem Konzil eigentlich ab.
Genau. Das wäre zum Beispiel?
Das ist zum Beispiel die Ökumene, das heisst, dass man mit anderen Konfessionen und Religionen zusammenarbeitet, dass also der Dialog mit dem Judentum oder dem Islam. Dass man die Religionsfreiheit auch, dass man andere Religionen akzeptiert. Das Zweite Vatikanische Konzil stellt eigentlich auch den Oberhäupter von anderen Religionen auf eine Stufe mit dem eigenen Oberhaupt, also dem Papst. Mhm. Nachher gibt es natürlich Sachen wie andere Modernisierungen. Heute diskutiert man über Homosexualität in der katholischen Kirche, über Abtreibungen, über Scheidungen, Wiederverheiraten und so weiter. Und das ist für die Pius-Brüder alles eigentlich ein absolutes No-Go. Also das ist, für viele ist ja die katholische Kirche schon konservativ heute. Und für die Pius-Brüder ist sie eigentlich viel zu progressiv geworden seit den 60er Jahren.
Und wie viele Menschen gehören dieser Pius-Brüderschaft an?
Also es sind eigentlich Mitglieder, sind es nur 1500, weil es ist ja eine Brüderschaft aus Priestra, weltweit 1500.
Ist aber Anhänger, noch überschaubar.
Ja, aber Anhänger sind es Hunderttausende vermutlich, oder, wo wirklich die Messe besuchen. Also dass das eine grosse Community ist, hat sich auch am 1. Juli gezeigt in Ecco, wo ich vor Ort war. Das waren an die 17'000 Menschen da gewesen, aus der ganzen Welt. Ja.
Ist die Pius-Brüderschaft als, also wir nennen es jetzt mal, der kleine, erzkonservative Brüder vom Vatikan, ist das im Vatikan schon immer ein Dorn im Auge gewesen?
Die haben sich von Anfang an eigentlich sehr abgeschottet von der katholischen Kirche und sind sehr autark gewesen, also immer selber organisiert. Und damit sie natürlich eigene Priester können weihen, brauchen sie ja Bischöfe. Und damit man einen Bischof weihen kann, braucht man ein päpstliches Mandat. Das kann ja, das, also ohne Rom kann man keinen Bischof weihen. Und die Pius-Brüder haben Ende 80er Jahre gesagt, wir brauchen eigene Bischöfe, um unsere eigenen Priester weihen. Rom hat das eigentlich abgelehnt, also wie jetzt eigentlich schon, die Geschichte wiederholt sich. Man hat es trotzdem gemacht, das war 88 oder 89, auch in Eckon. Und daraufhin sind die vier Bischöfe und der Lefebvre, die sind alle exkommuniziert worden. Und in den Nullerjahren hat der Rom versucht, sich wieder ein bisschen zu versöhnen mit den Pius-Brüdern. Also das war schon unter Benedikt dem 16. der gewesen, wo quasi die Exkommunikation aufgehoben hat. Und also versucht, so ein bisschen den Dialog wieder drin zu bringen, dass man sich eigentlich wieder annähern kann und die Pius-Brüder eigentlich zurück in den Schoss von der Kirche aus Sicht Roms hat können bringen.
Nur also es wäre nicht darum gegangen, sich gegenseitig anzunähern, sondern Pius-Brüder ein bisschen mehr zu sich holen. Also es ist ja nicht, geht ja nicht um einen Kompromiss.
Also es ist sicher so, dass man sich hätte wollen annähern, aber es ist ja sicher keine Beziehung auf Augenhöhe. Also die römische katholische Kirche ist ja riesig und eigentlich die Hauptorganisation und die Pius-Brüder sind ja die von dem ein bisschen wegdriftend, oder? Also war es schon die Idee gewesen, dass man ihn wieder ein bisschen zurückholt, oder?
Mhm.
Ja, und der Benedikt der 16. ist ja jetzt gegenüber seinen Nachfolger ein sehr progressiver Papst gewesen. Das heisst, vielleicht war er gar nicht so abgeneigt gegenüber gewissen konservativen Strömungen. Und der Dialogkurs ist ja dann nachher unter dem Franziskus und jetzt unter dem Leo eigentlich nicht weitergeführt worden. Und darum ist er dann irgendwann zum Bruch gekommen.
Und der Leo, Papst Leo, hat jetzt eben gesagt, er erlaubt das nicht, dass die Pius-Brüderschaft ihre eigenen Bischöfe weiht. Und trotzdem haben sie es gemacht. Also, ich finde, das muss man sich auch noch erlauben, als gläubiger Christ dem Papst widersprechen.
Auf jeden Fall. Die Pius-Brüderschaft, die sind auf das eingestellt gewesen, die sind bereit gewesen auf das Schisma, auf die Kirchenspaltung. Und sie argumentieren so, dass sie keine andere Wahl haben, als das zu machen. Weil ohne neue Bischöfe würde die Brüderschaft in Gefahr sein, dass sie überhaupt weiter bestehen kann, weil sie keine eigenen Priester mehr weihen kann. Und sie haben einfach das Selbstverständnis entwickelt, dass sie eigentlich die wahre Kirche sind. Und dass quasi die römisch-katholische Kirche hat sich in den 60er Jahren eigentlich völlig von der wahren Kirche entfernt, aus Pius-Brüdersicht.
Du hast vorhin gesagt, 17'000 Menschen sagen in Ecot gewesen. Stell ich mir schon noch gewaltig vor, wenn ich so einen kleinen Dorf auf, haben wir so viele Menschen auftauchen. Wie hat das ausgesehen?
Ja, es sind aber gerade 17'000 Leute. Das war im ersten Moment wie ein Festival gewesen. Also, es ist ja sehr ländlich, das Gebiet. Man hat das Priesterseminar und rundherum sind eigentlich Reben und Obstgärten. Nur das Elektrizitätswerk, aber sehr landwirtschaftlich geprägt. Und das war einfach ein riesiges Areal gewesen. Also ich bin da mal, die sind ja mehrere Tage da gewesen. Ein Tag war dann die Bischofsweih gewesen.
Und woher sind die Menschen gekommen?
Aus der ganzen Welt. Also, das ist wirklich also die grosse Gruppe aus den USA und Frankreich gehabt. Die Pius-Brüderschaft hat da viele Anhänger, gerade in Frankreich, wo ja der Lefebvre, der Gründer, herkommt. Es sind ja Asiaten, auch in Süddeutschland wächst die Community, in der Deutschschweiz ebenso. Die kommen wirklich aus allen Herren Ländern, kann man eigentlich sagen, sind die gekommen.
Und du bist ja als Journalist dort gewesen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn du mir erzählst, Pius-Bruderschaft, die tun alles, also Religionsfreiheit, alles Moderne, alles, was annähernd modern ist, ablehnen. Könnte ich mir jetzt vorstellen, sie freut sich nicht wahnsinnig auf Medienanfragen?
Das ist ja so. Das ist noch interessant. Es gibt also eigentlich zwei Seiten von dem ganzen Medialen. Einerseits im Vorfeld sind die Pius-Brüder eigentlich sehr ablehnend, man kann schon fast sagen, medienscheu gewesen. Also auch wenn man versucht hat, ein Interview zu bekommen oder dass einem Leute vermittelt werden, Presseanfragen, das wird eigentlich so im Kreis gereicht. Also da fährt man mal irgendwo, es gibt auch im Oberwallis einen Ableger, da fährt man mal in Gleis an, irgendwann ladet man dann Siders. Nachher kommt man nach Rickenbach, wo der Distriktoberer von der Schweiz seinen Sitz hat. Dann wird man weiterverleitet, dann ist man mal in Eckon und dann schließt sich so der Kreis wieder. Also
es gibt nicht infomedien@piusbruderschaft.com und dort geht's an.
Ja, aber nachher andere Priester und der Bischofswein selber ist es höchst professionell organisiert gewesen. Also es hat ein Medienzelt gegeben, man ist direkt vom Pressechef abgeholt worden beim Eingang. Alles ist live übertragen worden auf verschiedenen Sprachen, auf YouTube. Es hat verschiedenste Medienhefte, Begleithefte und so weiter gegeben. Ein ganzes Medienportal, eine Telegram-Gruppe, wie man soll anreisen soll. Zusätzliche Informationen, also höchst professionelle Medienarbeit. Aber also man muss einfach sehen, man hat das aus Sicht von den Pius-Brüdern einfach medial genutzt und zum Grossanlass gemacht, wo man aufgrund von dem so viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Also man hat das bewusst sogar offensiv gefahren, um sich eigentlich positionieren. Also man könnte ja denken, wenn man so mit Rom bricht, aha, dass man das nicht an eine grosse Glocke würde Wellen heichen, aber es war das Gegenteil der Fall gewesen, oder? Also es war eine Machtdemonstration von der Pius-Brüderschaft.
Und hast du können fragen, was du willst? Also hast du als Journalist können dich Frieden bewegen und fragen?
Das ja, also am Anfang hast du einen, der hat gerade die Messe angefangen, der ist mir relativ strikt zum Medienzelt begleitet worden, instruiert worden, aber nachher hat man sich eigentlich frei können bewegen. Man konnte auch die Leute anquatschen, das war kein Problem. Es hat am Ende wie eine Pressekonferenz gegeben, wo es ausgewählte Mitglieder und Gläubige gab, die man interviewen konnte. Die Leute waren natürlich handverlesen jetzt von den Presseverantwortlichen und entsprechend auch nicht so interessant für uns Medienschaffende, als wenn man eigentlich zufälligerweise Menschen uns abpicken kann.
Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass das so eine Community auch noch irgendwie festigt, wenn man so einen gemeinsamen Kampf gegen den Papst hat?
Das kann durchaus sein, dass die Brüderschaft von dem profitiert. Weil man muss ja schon sehen, dass das spricht vor allem Leute an, die sehr konservativ sind, die haben auch sehr konservative Rollenbilder, wo ja eigentlich die katholische Kirche so nicht mehr stützt, oder? Die katholische Kirche versucht ja schon moderner zu werden. Mhm. Und all denen, wo das zu modern und zu progressiv ist, die sind natürlich bei den Pius-Brüdern daheim, oder? Und das wird auch, also es ist interessant, dass es sehr viele junge Leute gab. Finde ich erstaunlich. Ja, und viele Familien auch mit Kindern. Aber das sind auch viele die amerikanischen Gemeinschaften gewesen. Die sind unglaublich konservativ und rückwärtsgewandt. Und zum Teil, also das ist einem fast so ein bisschen wie die Amischen oder so vorkommen. Oder so.
Also auch visuell?
Ja, auch visuell. Also ich bin da angekommen und die Freude, die tragen eigentlich fast alle, also die tragen alle einen Rock, tragen schwarz, weiß, es tut viel Stroh hier, sehr traditionell gekleidet und die Männer haben oft nachher sich so einen Schal geworfen halt und sind auch sehr traditionell gekleidet. Die Kinder haben auch, die Mädchen haben alle Räck und die Jungs irgendwelche Schalen als Kinder, also es ist sehr, sehr traditionalistisch, auch nur schon vom Visuellen. Ja.
Würdest du sagen, Pius-Brüderschaft hat eine tendenziell wachsende Anhängerschaft?
Ja, ich würde gesamtheitlich sicher wachsend. Aber gerade in Deutschland und auch in der Deutschschweiz, jetzt haben schon einer von diesen vier Bischöfen, die man geweiht hat, war auch ein Deutschschweizer gewesen. Das ist durchaus eine wachsende Gemeinschaft. Ja. Aber vor allem unter jungen Menschen, die sehr kinderreiche Familien sind, interessanterweise.
Da ist der Vatikan doch sicher ein bisschen eifersüchtig drauf.
Das kann ich mir vorstellen. Also gerade in Sachen Öffentlichkeitsarbeit kann der Vatikan, der Pius-Brüder, von denen sicher noch etwas lernen.
Ich danke dir, Maro.
Sehr gerne, merci dir.
Ihr habt hinter den Schlagzeilen gehört, den Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast überall dort abonnieren, wo man Podcasts hören kann. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann liken Sie doch und bewerten Sie mit 5 Sternen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Bis dann.